ich spiele viel mehr mit dem Glas und schwenke das und rieche mal dran und nippe wieder. Und es hat so eine, es hat was Zen-Buddhistisches, also so, man kommt so runter, man hat so eine Erdung. Aber vielleicht auch, weil das Produkt an sich ist ja, mehr Erdung geht ja gar nicht als Wein trinken.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf ein Glas Wein mit. Ich bin Theresa Olkus und treffe in diesem Podcast die unterschiedlichsten Persönlichkeiten eben auf ein Glas Wein. Warum? Weil ich immer wieder feststelle, dass man dabei sein Gegenüber so richtig gut kennenlernen kann und vielleicht sogar über Dinge spricht, über die man sonst noch nie gesprochen hat. Mein heutiger Gast ist Max Mutzke. Max ist Musiker und ihr könnt euch wahrscheinlich alle noch an den Beginn seiner Karriere erinnern, als er in Stefan Raabs Vorauswahl für den Eurovision Song Contest sozusagen entdeckt wurde. Das war die Sendung mit diesen ewigen Abkürzungen SSDSGPS. Stefan sucht den Super Grand Prix Star. Das hat er nämlich damals gewonnen, ist dann 2004 für Deutschland angetreten und danach so richtig in seine Musikkarriere gestartet. Heute hat er seine eigene ARD-Sendung Lebenslieder, war maskiert als Astronaut der Sieger der Pro7-Sendung The Masked Singer und hatte jetzt erst kürzlich einen Gastauftritt in Bully Herbigs Produktion LOL. Max ist aber nicht nur, insofern man nur sagen kann, Sänger und Moderator, sondern auch Weinliebhaber. Das wusste ich und wurde mir vorher erzählt. Deswegen könnt ihr euch vorstellen, war ich besonders gespannt, ihn zu treffen. Und es stellte sich heraus, dass er ein Genussmensch durch und durch ist. Demnach hat mich interessiert, was so in seinem Weinkeller lagert, wie er auf das Thema Wein und vor allem auch das Weinmachen als Handwerk blickt und natürlich, was eigentlich seine Lebenslieder sind, die bestimmte Lebensabschnitte ganz besonders begleitet haben. Man muss sagen, wir hatten einen wirklich extrem entspannten und netten Nachmittag in Berlin, aber das könnt ihr jetzt selbst hören. Wie immer wird dieser Podcast präsentiert vom Deutschen Weininstitut und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. So, wir haben an alles gedacht. Gläser, Wein, nur die Kerzen fehlen. Die Stimmung ist aber schon, als wäre es Abend. Dabei ist 13.30 Uhr und wir treffen uns zum Weintrinken. Hallo Max.
Jetzt haben die Leute voll den falschen Eindruck von mir. Wir treffen uns mittags zum Weintrinken, aber ihr habt damit angefangen. Herzlich willkommen. Ich freue mich voll, dass ich hier sein darf. Genau, für die Zuhörer, wir sitzen in Berlin bei Kobalt, einer Produktionsfirma, mit der ich Lebenslieder produziere. Und jetzt dürfen wir in einem Raum sitzen, der eine enorme Deckenhöhe hat. Wir haben hier einen totalen Hall eigentlich und haben jetzt so rosane Vorhänge zugezogen und einen Greenscreen an der Wand runtergelassen, damit wir einen besseren Sound haben. Der Peter, unser Fotograf, euer Fotograf, macht Fotos von der Szene. Ich finde es ganz cool.
Ja, die Stimmung ist so, als würden wir abends zusammensitzen und Wein trinken. Hier nimmst du aber normalerweise deine Sendung auf. Und ich weiß, hast du heute noch eine Sendung?
Nein, wir nehmen die nicht hier auf, sondern es ist die Firma, hat ihren Sitz hier, die das produzieren. Wir nehmen es in Kreuzberg im Festsaal auf.
Okay. Ja, ich habe nämlich gleich nach den Anschlusstermin gefragt, wenn wir jetzt Wein trinken, wenn du noch eine Sendung aufzeichnen willst.
Machen wir, aber nicht heute, sondern wir produzieren in den Tagen vom 28. bis zum 29. 30. November produzieren wir die zweite Staffel.
Und darfst du schon verraten, wer kommt?
Also bis gerade eben, und deswegen, ich kam ja gerade rein und habe gesagt, ich muss noch mal kurz Bescheid geben, dass ich jetzt, da kam in der Sekunde eine Absage von Hazel Brugger, die uns zugesagt hatte.
Oh no.
Und Hazel war eigentlich so einer meiner Lieblingsgäste, die ich gerne so gerne dabei gehabt hätte. Und jetzt musste sie mir gerade absagen. Und die hatte schon zugesagt, das ist total traurig. Das ist aber generell bei Sendungen so. Und ich kenne ja viele, die auch eigene Sendungen haben. Und wenn die erzählen, ey, die Gästeakquise ist ein dermaßen verrücktes Pokerspiel, weil es, ich frage die Leute ja alle persönlich an. Ich kenne ja ganz, ganz viele persönlich und kann die dann anrufen und fragen, ob sie Lust hätten und so. Und ich hasse es oder mache es nicht, parallel Menschen anzufragen, weil wenn beide zusagen würden, wäre das noch viel schlimmer, weil dann müsste man einem aktiv absagen. Und deswegen ist diese Gästeakquise immer so blöd, weil man immer ein paar Tage auf eine Zusage wartet und wenn dann wie gerade eben seit 2 Wochen die Zusage steht und jetzt kommt die Absage rein, bringt uns das natürlich total durcheinander.
Ich hatte Hazel lustigerweise auch schon für den Podcast angefragt.
Die ist super, ne? Ach, du ja, hattest sie aber noch nicht vor dem Mikrofon.
Nee, noch nicht, leider noch nicht. Wie du sagst, Gästeakquise ist so ein Ding.
Super schwer. Ja,
aber vielleicht magst du so ein bisschen kurz darauf eingehen, um was es in der Sendung geht, weil eigentlich ist es Konzept, ich weiß nicht, gab es sowas schon mal? Es ist genial, nämlich ein Talk und Musik. Also was macht ihr genau in der Sendung?
Lebenslieder, so heißt sie. Und das bedeutet, dass wir vorab ein langes Gespräch mit dem Gast, mit dem mit dem Gast haben, der uns von seinem Leben erzählt und eigentlich bestimmte Anekdoten, entweder ganz lustige Sachen oder bewegende Dinge oder auch mal dramatische, traurige Geschichten, und er verbindet dann im besten Fall oder sie ein Lebenslied damit, ein Lied, was diese Zeit begleitet hat oder was für diese Zeit, für diesen schicksalhaften Moment steht. Und ich finde auch, dass es das noch auf gar, also ich habe es auch noch nie so gesehen. Was ich ganz besonders an dem Format finde, ist, dass man sehr viel mehr über die Menschen, die da sind, erfährt. Es ist ja immer nur ein Gast pro Sendung, eine Dreiviertelstunde lang. Und selbst eine Barbara Schöneberger, wo man jetzt sagen könnte, die hat ja eine unglaubliche Präsenz in Deutschland, hatte dann Dinge erzählt, von denen ich wusste, dass sie noch nie so erzählt hat.
Ja, man lässt die schon sehr nah ran, ne? Also,
total.
Weil Musik sagt ja auch sehr viel über einen aus. Und hast du dir in dem Zuge schon mal Gedanken gemacht, wenn du deine Lebenslieder aufzählen müsstest, wie die wären, welche das sind?
Ja, ich habe natürlich so ein paar Stücke, die ganz sicher für Momente stehen, aber wenn ich jetzt wirklich das Lied nenne, wenn ich das höre und da, in dem Moment ich am meisten Emotionen entwickle, dann ist es wahrscheinlich die Begrüßungsmelodie von Pippi Langstrumpf. Also wenn der Film oder die Serie, also es sind ja kleine Kurzfilme, wenn das losgeht und du hast dann passiert bei mir wirklich was. Und genauso geht es mir bei Michel von Lönneberger. Das waren so die Sachen, die ich halt wirklich als Kind aufgesogen habe. Und meine Kindheit im Schwarzwald, ich lebe da immer noch, und die Kindheit meiner Kinder ist wirklich am besten beschrieben, wenn man Pippi Langstrumpf versus Michel von Lönneberger im Kopf vor Augen hat und Bullabü, weil wir im Schwarzwald leben. Ich laufe den ganzen Tag da barfuß rum, die Kühe kommen bis in den Garten rein. So sind wir auch aufgewachsen und das ist wirklich total idyllisch. Wahnsinnig wenige Leute, da wohnen 40 Menschen, wo ich wohne, und es ist ein Sackgassenort und man hat Alpensicht und es ist halt so wirklich wie Heidi, mehr oder weniger. Und deswegen ist so mein Lebenslied eigentlich
Pippi Langstrumpf.
Ja, Pippi Langstrumpf.
Und dann auch das, was du jetzt mit deinen Kindern hörst, oder?
Ja, also ich habe versucht zum Beispiel, es kommen ja wahnsinnig gute Filme raus, auch animierte Filme mittlerweile, schon viele Jahre. Also ob wir jetzt von Findet Nemo, das ist ja was, wo ganz klar ist, dass das wirklich toll ist. Und dann gibt es ja mittlerweile so viele wahnsinnig schöne von Pixar und von Warner und was auch immer, tolle, tolle Filme. Aber ich liebe es, mit meinen Kindern alte Filme anzuschauen. Und verrückt ist, dass gerade sowas wie Pippi Langstrumpf, Der kleine Maulwurf oder eben andere Dinge, die sind total zeitlos. Die kannst du immer gucken. Auch wenn die noch nichts von einem Handy jemals damals in ihrem Leben nur geahnt hätten oder Navigationssystem oder was auch immer, ist trotzdem das, was die Kinder da beschäftigt, ist halt voll, mit dem sich die Kinder auch heute, also zumindest meine, super identifizieren konnten. Auch wenn es total absurd ist, dass Pippi Langstrumpf stärker ist als ein Pferd zum Beispiel. Aber was auch verrückt ist, man kann bestimmte Dinge auch nicht mehr angucken. Also ich fand zum Beispiel Bud Spencer als Junge total super.
Ja.
Und wenn ich das angucke jetzt, ist das einfach so aus der Zeit gefallen. Nicht die Prügeleien, das ist ja noch was man irgendwie so hinnehmen kann, aber es ist auch, viele Dinge sind unendlich sexistisch und haben ganz krasse Rollenbilder und sind gerade total, also wo man heute die ganze Zeit schlucken muss, dass man sagt, wow, wenn der Bud Spencer einer Frau auf den Hintern guckt, dann macht die Kamera genau das, dann filmt die nur den Hintern der Frau, wie sie wegläuft. Also zum Beispiel, ne? Also man erschrickt auch oder man ist erstaunt über den Wandel, den man so selbstverständlich jetzt auch so akzeptiert hat und auch für gut befindet, also ich finde das gut, wie das ist, und wie das früher selbstverständlich anders war.
Du hast gerade schon von deiner Heimat gesprochen, und das ist in Südbaden. Also bist du dem Wein ja, um da die Brücke zu bauen, bist du dem Wein eigentlich schon verbunden, weil es liegt jetzt nicht direkt vor der Haustür, aber ich würde sagen schon ums Eck.
Ja, Kaiserstuhl.
Nächste ist Kaiserstuhl, oder? Oder ist an den Bodensee sogar kürzer?
Ist ein bisschen weiter weg, aber der Kaiserstuhl ist ganz nah.
Okay. Ja. Und entsprechend dachte ich mir, weißt du, welche Rebsorte in Baden am allerwichtigsten ist? Und entsprechend habe ich natürlich was mitgebracht.
Also das ist echt so eine Frage, wo du jetzt sagst, der Idiot weiß es nicht. Ich würde jetzt nur tippen, ist es Riesling oder was ist das? Was ist es? Ach, Spätburgunder.
Entschuldigung, natürlich. Ich habe nicht rot gesagt. Stimmt, ich wollte rote Rebsorte sagen.
Ja, okay, ich hätte jetzt gedacht, dass so bei uns immer der Riesling getrunken wird. Aber ich weiß nicht, ob der bei uns das Hauptding ist. Ich kenne es nur. Ich bin aber kein Weißweinträger tatsächlich. Ich liebe rote Weine.
Wurde mir geflüstert.
Ich liebe es wirklich. Und es ist so, ich habe auch zu Wein eine Geschichte, dass wir, wenn wir als Künstler, als Band irgendwo auftreten, dann dürfen wir ja so einen Rider abschicken an den Veranstalter.
Was ist ein Rider?
Ein Rider, das ist, es gibt den Technical Rider.
Was ihr wollt, in eurer Kabine und so?
Richtig. Okay. Es gibt den Technical Rider, also den technischen Rider, in dem wir erklären, was wir an Instrumenten oder an Mikrofonie brauchen, an Equipment auf der Bühne. Und als Mischpult und so weiter. Und dann gibt es eben den Catering Rider. Und da steht zum Beispiel drin, wenn wir jetzt einen Veganer in der Band hätten oder wir haben auch Vegetarier, dann muss man das halt auch angeben und so weiter. Und da steht dann zum Beispiel immer drin, dass gerne 2 Flaschen Rotwein da sein sollen. Wir trinken vor der Show keinen Alkohol, aber nach der Show ist es total schön, zusammenzusitzen und 1-2 Flaschen Wein zu öffnen. Die zweite wird meistens nicht geöffnet und dann lasse ich mir die immer von ein paar Leuten unterschreiben und schreibe das Datum und das Venue drauf, also das Konzert, in dem wir dann gespielt haben, und lege die bei mir in den Keller. Und dann kann ich immer so random in das Regal greifen und eine Flasche rausholen und sagen, ach guck mal, das war letztes Jahr Jazztage Leverkusen. Ich kann mich noch erinnern, da macht man so die Flasche auf und kann so drüber sinnieren, woher man die hat. Und das macht mir immer mehr Spaß, als wenn ich kartonweise kaufe und dann im Regal so den gleichen Wein mehrfach, also 12 Flaschen davon habe. Dann ist zwar der Wein sehr lecker, aber ich habe dann keine Geschichte so dazu.
Und du hast automatisch ja, wenn du das denen immer in dieser Karte, ich habe schon den Namen wieder vergessen, in dieser Karte aufschreibst, hast du ja automatisch eine Auswahl, die treffen. Außer du gibst genauer an, was du haben möchtest.
Ja, das möchte ich gar nicht machen, weil ich immer in Restaurants, wenn ich essen gehe und, also egal, ob ich beruflich oder privat unterwegs bin, sowohl wenn ich ein Bier als auch ein Wein trinke, frage ich immer nach lokalen Weinen, nach lokalen Bieren. Mhm. Bei lokalen Wein wird man sehr oft überrascht. Negativ wie positiv, finde ich. Also ich trinke gerne, wenn es um Rotwein geht, und ich habe gehört, da geht auch der Trend hin, vielmehr das, was sehr dunkel ist und beerig ist, also eine Fruchtnote hat.
Ja.
Und aber damit meine ich nicht süß, also ne, das ist schon kein Sangria mit dem Strohhalm, sondern und da fällt am meisten eigentlich oder am wenigsten enttäuscht werde ich dann vom Primitivo weinen. Also
ist auch gut, am wenigsten enttäuscht werde ich von.
Also im Sinne von da ist es eigentlich immer so, ich sage, ach super, herrlich, echt gut. Und was ich aber ganz toll finde, wenn ich ein Primitivo bestelle und ich verstehe, dass die Dame oder der Herr, die mir den Wein bringen oder den anbieten, verstehen, was ich will und sagen, ich habe aber noch was Besseres, als was du willst, und es ist kein Primitivo und lass dich überraschen, und meistens ist es dann gigantisch sogar. Mhm. Kannst du das verstehen, warum?
Ja, also ich verstehe, dass man, es gibt ja immer so Sachen, auf die man sich sicher verlassen kann, und es ist auch gut, eine Orientierung zu haben, weil ich glaube, das große Problem ist beim Wein, dass viele überhaupt gar keine Orientierung haben, was ja auch verständlich ist, wenn auf einem Etikett steht, was ist ein Kabinett, was ist eine Spätlese, was stelle ich mir darunter vor, was ist eine Cuvée, wie schmeckt welche Rebsorte, auf welche Region muss ich achten.
Genau.
Es ist ja schon sehr verwirrend. Deswegen verstehe ich so Attribute, die dann wie eben eine Rebsorte oder sowas, dass man sagt, okay, das schmeckt mir immer und darauf kann ich mich verlassen.
Genau. Und manchmal bin ich, was ich ganz interessant finde, ist, ich habe mir das, ich glaube 2 oder 3 Mal in meinem Leben durfte ich das erleben, dass wir wirklich Michelin-Essen waren, 2 Sterne und mit Weinbegleitung. Mhm. Und das fand ich total interessant. Das ist ja ein Stück weit wie ein Handwerk für mich. Ich bin sehr eng mit Tim Melzer befreundet, und wenn ich mit dem über den Markt gehe und der einkauft und Essen anfasst und riecht und das probiert und so, das ist wie, ich komme ja aus dem Schwarzwald und bin ganz viel mit Handwerkern auch befreundet, wenn die in der Schreinerei stehen und ein Holz anfassen und das irgendwie dran riechen und gucken, wie sich das anfühlt und so. Das ist ja ein richtiges Handwerk. Und dann zu sehen, wie Menschen in so einer Küche bei einem 5-Gänge-Menü oder 8-Gänge-Menü auch zu jedem Gang ein Glas Wein servieren und dann auch wirklich sagen, was das ist, woher der kommt, was das Besondere ist. Wenn man die Möglichkeit hat, das mal zu machen, das muss man sich entweder leisten können oder man muss sich einladen lassen. wenn man das mal hat, das ist wirklich interessant gewesen. Also ich fand das echt total interessant und schmeckt natürlich auch ein Stück weit besser noch, als wenn man diese Geschichten zu dem Wein nicht hören würde.
Nee, das stimmt. Also ich glaube, das muss einfach sein. Aber bist du nicht in Bayersbronn bald? Da kannst du ja, Bayersbronn ist ja so sternetechnisch sehr gut ausgestattet und kulinarisch in Baden ja sowieso mehr als gut aufgehoben. Ich rede so viel über Wein, aber ich schenke noch nichts ein.
Okay. Das
ist richtig unverschämt. Schau mal, bitteschön.
Dankeschön. Also ich muss auch dem Hörer sagen, dass die Weingläser wirklich extravagant schön sind.
Ganz begeistert.
Also wir trinken jetzt nicht aus einer Kaffeetasse Wein in so einem Büro in Berlin, sondern wir trinken aus echt richtig schicken, ganz dünnhalsigen Rotweingläsern. Das finde ich total super.
Sie sind extra hierher geflogen. Man darf die im Handgepäck mitnehmen. Das hätte ich nie gedacht, dass man...
Was, im Ernst?
Ja, ja. Inzwischen darf man sogar sowas, ein Kellnermesser, mitnehmen. Ich war sehr positiv überrascht und natürlich auch ein bisschen erleichtert, weil sonst hätte ich irgendwoher noch...
Gut, wo bist
Berlin
du jetzt?
Hätte es welche gegeben.
Woher bist du angereist jetzt?
Aus Mainz.
Ach, du kommst aus Mainz. Mhm. Ach, witzig. Du bist jetzt extra nach Berlin gekommen.
Ja, na klar.
Und die Crew aber aus Berlin.
Die Crew ist aus Berlin, ja. Spätburgen, ne? Ja.
Boah, total. Er riecht fantastisch.
Also mir wurde gesagt, Max mag gerne gute Rotweine. Dann dachte ich mir, also gut, ich versuche meinen guten Rotwein mitzubringen und hoffe, dass er dir jetzt schmeckt.
Total. Man muss ihm noch ein bisschen was geben, ne? Ein bisschen Zeit, aber...
Braucht ein bisschen Luft.
Ja, lass uns noch ein bisschen warten, aber ich finde, der Geruch verspricht bei dem total viel. Und jetzt schmeckt er gerade, finde ich jetzt auch, aber ich kenne den Chagor, ich habe den Weinchagor nicht drauf, ich weiß nicht, ob ich das riesig
ärgere. Ich finde es manchmal sehr entspannt, wenn das Leute dann nicht haben.
Ich wollte nur sagen, jetzt würde ich sagen, schmeckt er noch zu dünn im Moment, ne? Da zu wenig Geschmack, vielleicht zu wenig Bouquet, nennt man das dann so.
Ja, wobei ich mich auch gefragt habe, wenn du so fantasiereich bist und wenn du Songs schreibst zum Beispiel, musst du ja auch... entweder es fällt dir total leicht oder so spezielle Wörter, gute Formulierungen zu finden. Eigentlich müsstest du doch so einen Wein ganz anders beschreiben können als diese typischen Sommeliers. Also vielleicht ist es manchmal ganz gut, nicht so zu denken, was sind denn die typischen, was muss ich jetzt sagen, sondern ich finde es immer ganz erfrischend, wenn Leute einfach von der Brust weg sagen, wie es ihnen schmeckt.
Ja, wenn ich den jetzt einfach erklären würde, aber das ist, du hast recht, eigentlich müsste ich das noch besser erklären können. Ich glaube, ich habe immer nur das Gefühl, wenn ich mit einer Expertin zusammensitze, dann darf ich das auf gar keinen Fall so sagen, wie ich es zu Hause sagen würde, weil die dann nur noch denkt, mein Gott, was für ein, der hat er noch nie. Aber ich würde immer, den würde ich jetzt als härter bezeichnen, als ein Primitivo ist, wenn ich ihn probiere. Und dieses Vollmundige am Primitivo, dass der noch lange so im Mund ist, als hätte man noch etwas drin, nachdem man es geschluckt hat, das habe ich jetzt bei dem im Moment nicht. Deswegen würde ich sagen, muss man dem noch Zeit geben. Was ich voll interessant fand, ich war mal auf einem bei einer Weinverköstigung einem Winzer in Offenburg, in der Nähe von Offenburg, ganz bekannter Winzer, der, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Ich weiß auch, dass der wirklich eine große Nummer ist und der hat uns dann da rumgeführt und hat uns alles gezeigt und dann haben wir super viele Weißweine getrunken, dann sind wir zum Rosé übergegangen und dann hat er das gleiche Weinglas noch genommen und dann kam er zu Rotwein und dann habe ich gesagt, soll ich schnell ausspülen? Er meinte, auf gar keinen Fall, du musst das Glas immer behalten und so. Mhm. Das ist viele Jahre her und seitdem bin ich im Restaurant auch immer, wenn ich einen Wein bestelle, dann bestehe ich auch immer drauf, dass die das Weinglas mitnehmen und man schmeckt diesen ganz verrückt krassen Unterschied, auch wenn man sich nicht auskennt. Frisch gespülte Gläser, also beziehungsweise aus dem Schrank genommene Gläser, haben ja meistens auch einen blöden Schrankgeruch. Dann spült man die schon mit Wasser aus, lässt sie so ein bisschen stehen. Aber wenn man auch das gemacht hat und man ein Wasser ausgespültes oder Wein benutztes Glas benutzt, ist der Geschmacksunterschied so, als würde ich diesen Wein direkt aus der Flasche trinken oder eben schon 20 Minuten im Glas stehen haben. Es finde ich voll verrückt, was das ausmacht. Ne?
Du meinst, dass wenn schon mal Wein drin war, das Ergebnis viel, viel, man sagt Weingrün machen. Also manche, so diese Special-Leute schenken manchmal auch einfach so einen Schluck ein, kleiden damit das ganze Glas aus,
machen
das Weingrün. Ja,
siehst du. Aber absolut. Intuitiv. Das war ich tatsächlich intuitiv. Also ich schütte, wenn wir eine Weinflasche öffnen, wir sind jetzt 3 oder 4 Personen, die Wein trinken, dann mache ich bei allen nur ein Schlückchen rein, dann schwenke ich alle Gläser durch und lasse die einfach stehen, bevor ich den Wein dann 10 Minuten später eingieße.
Profi.
Aber wirklich, weil das so ein krasser Unterschied ist.
Ja, ja.
Das ist total verrückt.
Ja, solche Sachen bleiben einem dann in Erinnerung.
Voll.
Das sind so einfache Skills eigentlich. Ja, aber was müssen wir uns vorstellen, was liegt in deinem Keller? Also ich meine, neben den Sachen, die du so wie eine Tradition brauchst, nach den Konzerten mitnimmst, sind bestimmt noch ein paar mehr Sachen drin. Also gib uns mal einen Einblick, was liegt da so?
Ja, kann ich dir sagen, ich habe ja eine ganz echt lustige und auch eine coole Ehre zuteil geworden. Ich habe vor 3 Jahren, glaube ich, war das 2018, den Champagnerpreis bekommen. Das ist ein Preis, den in Deutschland immer eine Person des öffentlichen Lebens bekommt.
Okay.
Und da, der wird von Champagner überreicht und der ist dotiert nicht mit Geld, aber mit Champagner. Aber es ist ein großes Event. Also es ist wirklich ein großes Event und ich dachte, jetzt kriegt man da einen Preis. Und ich habe dann auch gefragt, warum ich diesen Preis kriege, weil moderiert hat das Barbara Schöneberger und das Komitee besteht eigentlich aus Menschen von Champagner und von aus der Marketing und ich weiß auch nicht, wer da noch alles drin ist. Glaube ich, Hubertus Meyer-Burkhardt war da auch im Komitee drin und so. Und die haben das anhand der Lebensfreude so übergeben. Ey, du bist so ein Typ, der hat so Lebensfreude, der versprüht das, der gibt anderen Menschen irgendwas mit und so und du kriegst von uns diesen Preis. Und dann bin ich da hingegangen und dann war das ein Riesen-Event und da waren wahnsinnig viele Leute und es gab einen richtig großen roten Teppich und viel Prominenz und so. Und dann dachte ich, was ist denn hier los? Es war in Hamburg in so einem unglaublichen im Jakobshotel direkt an der Elbe. Und dann haben die mir halt ganz viel Champagner geschickt danach. Also wirklich kartonweise, auch so Magnumflaschen. Und jetzt kann ich immer, wenn ich an den Geburtstag gehe, so eine Champagnerflasche mitnehmen. Danach gab es ein Essen und wir haben dann zu jedem Gang anstatt Wein Champagner bekommen. Ich fand das gut. Ich fand das gut, aber es ist ich bin nicht auf den Trip gekommen. So, ja. Jetzt habe ich letztens gespielt bei Rotkäppchen. Richtig die haben ein Kulturevent in der Sektkellerei.
Und da warst du
in Freiburg, Saale, Unstrut, ne? Unstrut, ja, Freiburg, genau, also mit Y ist Freiburg.
Saale, Unstrut, ja.
Und das war fantastisch, weil wir eine Führung bekommen haben und dann dieses alte Cuvée-Fass, das größte Cuvée-Fass Deutschlands gesehen haben, das in dem Felsen reingetrieben ist. Also es war wirklich gigantisch, es ist 2,5 Stockwerke hoch und fast, glaube ich, 160, ich weiß nicht mehr, wie 100.000 Flaschen.
Ach so,
Flaschen,
man da rauskickt.
Die man da rausbekommt, genau. Dann habe ich natürlich davon was mitgenommen und das liegt natürlich da. Also ich habe also so quasi Champagner und Rotkäppchen Sekt da unten und es war auch alles cool. Ich habe vor kurzem Jazz Festival Aalen gespielt, der Mensch, der das organisiert, ein Veranstalter, den man in ganz Deutschland auch kennt, so eine witzige, schillernde Figur mit so Holzklocks, der läuft immer mit Holzklocks rum, ist total schillernd angezogen, als wäre er ein ganz extravaganter Schauspieler. Und der Typ hat eine riesen Weinhandlung und da haben wir unseren Backstage-Bereich da gehabt und dann haben wir vor dem Konzert, was ich nie mache, Alkohol getrunken, indem wir so eine Weinverköstigung gemacht haben. Da habe ich super geile Rotweine mitgenommen, ein paar Kartons.
Wie war das Konzert dann?
Super. Ja. Es war nämlich ein Pandemiekonzert ohne Publikum, ein Streaming-Konzert, das eh schon per se nicht so prickelnd ist, weil du nicht dieses direkte Feedback hast. Aber der Tag an sich hat so gestimmt, weil es eben Backstage eigentlich um was ganz anderes ging. Und wir haben uns irgendwie so eine coole Ebene gehabt und dann habe ich so ein paar Kartons mitgenommen. Ein sehr enger Freund von mir, wir sind auch so halb verwandt, der hat eigentlich in Süddeutschland den größten Getränkevertrieb. Der liefert bis nach Genf, Montreux, Zürich, Basel und auch Mannheim und so. Und wenn ich bei dem Wein hole, dann sage ich immer, soll mir aus seinem Gefühl nochmal 2 verschiedene Weine jeweils 1-2 Kartons dazulegen. Und da finde ich es auch immer total interessant, was man dann auspackt. Und das mache ich dann immer mit den Nachbarn. Und es ist lustig, wie man so die Nachbarschaft mit diesen Weinen anstecken kann, weil nämlich ich Nachbarn habe im Schwarzwald, die sehr viel Spätburgunder oder Bier trinken. Okay. Ne? Also wirklich tatsächlich traditionell badische Weine. Ja. Und es ist verrückt, ich habe von diesem einen Wein, ich müsste rausfinden, wie der heißt. Ich glaube, die Flasche ist im Handel 10 Euro oder so. Und ich habe, seitdem ich diesen Wein gehabt habe, ohne Scheiß,
Bestellungen,
über 50 Kartons an Nachbarn schon, also bis nach Köln.
So eine Vertriebsstelle.
Ich habe mittlerweile so eine Vertriebsstelle. Lustigerweise, sie kriegen es dadurch, dass es ein Freund von mir ist, kriege ich es eh schon günstiger. Und bei mir kriegen sie es noch günstiger, weil ich immer sage, du musst mir für einen Karton jetzt nicht 52 Euro geben, gib mir einen 50er. Das heißt, noch günstiger als bei mir kann man Wein nicht kriegen. Also ich lege was drauf, dass andere bei mir Wein kaufen, auch wenn es nicht viel ist. Aber es ist lustig. Also du kannst Leute mit so einem Wein total rumkriegen. Also so, dass sie wirklich sagen, ey, bring mir bitte 2 Kartons. Egal was kostet, bring mir einfach 2 Kartons mit. Was den Wein bei uns besonders gut macht, ist mal abgesehen davon, dass wir auf 1000 Meter oben leben und es eh alles...
Das Trinken.
das Trinken eben Spaß macht da oben in diesem kleinen Dorf. Habe ich einen Grill vor der Tür stehen, der heißt Mongolengrill. Und das ist etwas, was man eigentlich nur in mongolischen Restaurants sieht. Das sind so... also in meinem Fall ist es so, das ist eine Stahlplatte, die relativ stark ist, 5 mm stark. Die hat 1 Meter Durchmesser. Und unten drunter ist ein Gasbrenner in drei Ringen. Du kannst sie quasi steuern. Und dadurch, dass es eine Stahlplatte ist und kein Rost ist, ist alles, was du brätst, bleibt auf der Platte und reduziert sehr schnell. Also du kannst wahnsinnig schnell Soßen machen. Wenn ich zum Beispiel, ich esse Fleisch, ich bin kein Vegetarier. Mhm. Wir machen es aber so, dass wir im Dorf ein Tier bestellen, ein ganzes, und das dann komplett kaufen, portioniert, und dann haben wir eine ganz große Gefriertruhe und die hält uns 2 Jahre. Ne? Und das, ja, wir gehen nicht halt ständig in irgendeinen Laden und holen uns Fleisch, sondern das ist einfach einmal gekauft und dann ist das so. Und wir essen aber nicht jeden Tag Fleisch. Also das ist auch nicht für mich überhaupt nicht der Fall. Wir essen vielleicht 2-mal die Woche Fleisch und das ist gar nicht das Ding, dass wir viel essen. Aber wenn du dann so eine Fleischsoße machst und dann das Fleisch runternimmst zum Nachgaren, ne? Also wenn du es dann einpackst und weglegst, dann kannst du auf diese große Grillplatte gleich Pilze, Zwiebeln reinraspeln und dann den Wein reinschütten. Und durch diese große Hitze von dieser Platte ist das innerhalb von Sekunden reduziert und du hast halt unglaubliche Soßen. Und deswegen ist es halt bei uns immer, wenn man bei uns isst und wir machen diesen Grill an, und das machen wir sehr oft, auch um Gemüse zu braten und solche Dinge, dann ist ein Wein immer noch mal echt eine Nummer geiler. Also, und deswegen sitzen wir da und genießen es extrem oft. Wenn aber jemand da ist, der sich auskennt mit Wein, eine Freundin von uns ist Winzerin.
Cool.
Ja, super.
In Baden?
Würzburg.
Ach, in Würzburg, okay.
Wir sind seit 3 Generationen ganz eng befreundet mit der Familie Geiger in Würzburg, in Schwarzach am Main, und die haben einen Bio-Bauernhof. Die machen aber nur Gemüse. Keine Tierhaltung, sondern wirklich nur Gemüse, Bio-Gemüse. Und waren damals in der Region wirklich die ersten vor 35 Jahren, die von Anfang an eigentlich nach sehr hohem Standard Biogemüse gemacht haben. Mittlerweile sind die so groß geworden, dass sie wirklich große, bedeutende Absatzmengen haben. Und die Freundin von meinem besten Freund, der Friede, so heißt der, der ist nämlich der jetzt den Hof übernommen hat und auch jetzt mittlerweile auch wieder Kinder hat. Seine Freundin ist die Christina, und die Christina ist eben Winzerin, und die hat ihren Hof 8 Minuten von ihm entfernt, also ihre Winzerei, und das ist natürlich ein Traumpärchen, ne? Dass er so einen riesen Biobauernhof hat und sie ist nur in den Reben.
Genusspaar.
Und ich kann dir den Titel, den Namen nachher sicher sagen.
Okay, und wenn sie da ist, dann ist es nochmal, meinst du, so eine
Das ist so cool. Aufwertung. Das ist so cool. Ich meine, die kommt dann und dann bringt die einfach, da kommen die mit so einem alten Mercedes, großen alten Mercedes-Bus als Wohnmobil mit den Kindern drin, und dann hat die einfach 5, 6 Kartons Wein dabei, und die hat super guten Rotwein und vor allem halt gute Weißweine. Und mit denen zusammenzusitzen und dann über den Wein zu sprechen, da gebe ich dir recht, das ist so, wie als hättest du einen Physiker am Tisch, den du so Sachen fragen kannst.
Ja, genau.
So ein Wissenschaftler, der dir so, weißt du, wenn MIT, kennst du ja, das ist eine Freundin von uns, und wenn du mit der sprichst, hörst du auch einfach so fasziniert zu. Das ist wie wenn du in der Corona-Zeit mit einem Arzt sprichst und einfach mal so zuhörst, was der so erzählt von der Intensivstation. Ja. Und das ist bei Wein, dann ist es echt ein Gesprächsthema, finde ich.
Ja, aber weil das halt doch irgendwo dann so ein Getränk ist jetzt zu platt gesagt, aber so, jeder kennt das. Jeder, genauso wie ich jetzt auch an einen Bierbrauer total viele Fragen hätte, obwohl ich mich in dem Thema total schlecht auskenne, aber die Chance muss man dann nutzen und die Person mal löchern. Ich schenke mal nach, weil du ja gesagt hast, der braucht noch ein bisschen, vielleicht hat der jetzt ein bisschen Luft bekommen.
Er kommt schon.
Ich habe nämlich auch gelesen, dass du im Prinzip Landschaftspflege betreibst, indem du Pistenbully fährst und Wälder und Wiesen pflegst. Und hatte mich gefragt, ob es nicht da an der Grenzregion an die Schweiz in Südbaden nicht doch vielleicht mal ein paar Weinberge bei euch gibt. Hättest du auf sowas Lust? Also ist das was du dir vorstellen könntest?
Ich bewundere total alle Winzer, wie ich das generell bei Landwirten mache. Ich bin ja mit Landwirten aufgewachsen in einem Dorf, wo eigentlich fast, also ich würde sagen, von 3 Familien waren 2 mit großen oder mit kleinen Landwirtschaftsbetrieben. Und das fand ich eh schon bewundernswert. Und bei Winzern finde ich es noch eine Spur härter, weil die so viel von Hand machen müssen. Und auch wenn ich sehr gerne was handwerklich mache und ich die Arbeit auch so ehrlich und schön finde, ich gehe ja total gerne in Wald Holz machen. Also Holz schlagen und ernten, und weil wir auch mit Holz heizen. Und ich habe gestern gerade noch das letzte Mal Holz geholt, und ich finde es ja voll schön, aber in den Reben zu sein, bei jedem Wetter, und auch diese krasse, krasse Abhängigkeit von Sonne und von Niederschlag, und vor allem das ganz Schlimme ist, wenn dann viel zu früh der Frost kommt und geht die Weinreben kaputt und so. Also mir ist das, als Künstler, wo man eh schon spürt, wie abhängig man von allen Umständen ist jetzt gerade, finde ich das nochmal eine Spur drauf und nochmal viel unkalkulierbarer alles und deswegen hätte ich, glaube ich, zu arg existenzielle Angst, sowas zu tun.
Es ist eine brutale Abhängigkeit und genau deswegen denke ich mir auch immer, es ist eben richtig, das entsprechende Geld für sowas zu bezahlen, weil was eine Winzerin oder ein Winzer da investiert und wie groß die Abhängigkeit vom Wetter ist. Also das ist jetzt zum Beispiel Jahrgang 2017, war ein bisschen kühler. Ich finde, das merkt man dem Wein auch an. Er hat eine sehr straffe Säure. Es gab aber auch Jahrgänge wie 2011, in denen einfach so viel erfroren ist. Und wenn ich überlege, also ich kenne selber von zu Hause, meine Eltern haben Weinberge, wenn dann halt mal 80% deines Ertrages verschmiert, dann fehlt dir ja 80% von dem, was du das Jahr über eigentlich erzeugst und damit auch des Umsatzes. Und das finde ich, ist schon was man wertschätzen muss.
Ja, vor allem, wenn man weiß, entschuldige, dass ich unterbreche, wenn man weiß, dass 80% Rückgang des Absatzes ist ja nicht 80% Rückgang des Gewinns, sondern du hast ja vielleicht sowieso nur 8% oder ich weiß nicht, wie viel Prozent Gewinn, wenn du eine 100% Auslastung hast und wenn du 80% weg ist, hast du nur Verlust. Es ist ja nicht weniger Gewinn, nein, es sind unglaublich viele Schulden, die sich da auftürmen in so einem Jahr und das finde ich echt, tut mir in der Seele weh, gerade die Familie Geiger, von der ich erzählt habe, in Würzburg, die sind natürlich total von der Witterung auch abhängig und wenn die ganz, ganz trockene Sommer haben, können die zwar bewässern, was aber sehr viel Energie kostet und wenn die starke, starke Regenfälle haben, dann geht ihnen ganz viel Gemüse im Boden kaputt und das ist halt, finde ich, auch, wo ich sage, wow, dass ihr das immer noch so durchzieht. Aber sie schaffen es, ja.
Ja, man muss schon einen besonderen Willen und vor allem eine Leidenschaft dafür haben, dass man das macht. Deswegen finde ich, ist es ihnen immer umso mehr anzurechnen. Ja.
Total.
Ich hatte den ausgewählt, weil, also natürlich zum einen Spätburgunder typisch für Baden steht und ich so ein bisschen auf deine Heimat natürlich ziehen wollte, aber auch, weil er aus einer Grenzregion kommt. Also so wie im Grunde, wie weit ist die Schweizer Grenze von
ganz nah. Ich bin heute rübergefahren, weil ich von Zürich aus hier hochgeflogen bin.
Ah, okay.
Ich fahre immer bei Kaiserstuhl, heißt das, aber das ist nicht das Kaiserstuhl bei Freiburg, sondern ein kleiner Grenzort, der heißt Kaiserstuhl, Zurzach, Waldshut, das ist so die Grenzregion, in der ich wohne.
Da unten gibt es ja auch Koblenz, habe ich gesehen.
Richtig.
Aber ein anderes Koblenz.
Genau, ja, genau, richtig.
Genau, also so wie du quasi aus einer Grenzregion kommst zu der Schweiz, kommt der aus einer Grenzregion nach Frankreich.
Frankreich.
Und die Familie hat tatsächlich Weinberge auf der Elsasser Seite, also auf der französischen Seite und auf der deutschen Seite. Und die Lage zum Beispiel geht über beide und durch den Krieg führt dort einfach die Grenze quasi komplett durch die Weinberge und man hat heute noch auf beiden Seiten Weinberge, was ich irgendwie ganz schön finde,
total
weil es
spannend,
so auch den Stil prägt vom Weingut und ich finde, es hat schon so ein bisschen burgundischen, französischen Stil und dachte mir, es passt heute ganz gut.
Warst du da mal in der Gegend, Jan, in dem Fall?
Ich war sogar mal in dem Weinberg vor kurzem, in dem er angebaut wird. Und der Hintergrund ist eigentlich, muss man vielleicht auch mal sagen, dass der Winzer einen Bruder hat, der Weindealer in Berlin ist und der mir so spontan noch Wein besorgen konnte, mit dem Hintergrund, den ich wollte. Und deswegen trinken wir jetzt Spätburgunder.
Also er schmeckt auf jeden Fall
aus
lecker.
Aus der Pfalz. Und ich finde, er öffnet sich gerade extrem.
Genau, er hat voll Zeit gebraucht, aber er schmeckt total gut und ich kann mich noch an die Anfänge meiner Rotwein-Jahre erinnern. Das ist ja, ich bin jetzt 40, also ich habe sicher nicht mit 20 schon Rotwein getrunken, viel später, aber irgendwann Mitte 20, glaube ich, habe ich angefangen oder so, das mal so zu verstehen, dass das echt schmecken kann. Vorher fand ich das einfach nur vergorenen Saft. Und jetzt finde ich es echt super und mag das sehr. Ich bin aber in den Anfangsjahren fand ich nie einen deutschen Rotwein gut. So.
Spannend.
Und das ändert sich jetzt mittlerweile, aber es liegt auch daran, dass auch die Sorten und die Geschmäcker, die Winzer in Deutschland mittlerweile auch produzieren, ja auch mehr in meine Richtung wahrscheinlich gehen, in das, was ich schätze so.
Mhm. Ja, und letztlich werden die Jahre tendenziell immer wärmer, was so ein doch eher südlicheres Klima nach oben bringt, in eher ein kühleres Weinklima in Deutschland. Und außer jetzt dieses Jahr, da ist es natürlich sehr kalt, wir wissen, es war sehr, sehr, sehr verregnet, aber wenn du die letzten Jahre nimmst, 2019, 18 war alles sehr, sehr heiß und entsprechend werden natürlich auch die Weine kräftiger, noch vielschichtiger, noch powervoller. Also ich glaube, die Tendenz für dich und deutsche Rotweine
Geht in meine Richtung.
Ja, geht in die Richtung, auch wenn es natürlich dem Klimawandel geschuldet ist. Also ja. Es sind natürlich dann andere Ausgangsbedingungen, die man hat.
Das stimmt. Ich bin da auch echt gespannt. Aber ich denke mal, meinst du, dass sich dann traditionelle Sorten, die früher angebaut wurden in Deutschland, gar nicht mehr halten können, klimatechnisch?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass man einfach nur den Umgang damit lernen muss. Also wann man den, zum Beispiel, wann man sie erntet. Tendenziell wird man einfach früher ernten, um sie nicht zu üppig zu holen, weil der Trend geht ja auch in Richtung leichtere Weine und weniger Alkohol. Ich glaube, dass sie sich trotzdem halten, einfach weil sie hierher gehören. Also so ein Riesling zum Beispiel, glaube ich, wird immer seine Heimat und wird immer noch in Deutschland angebaut werden. Da kann es noch so heiß werden. Man muss nur den Umgang irgendwie damit lernen. Und ja. Ich glaube, das können die doch ganz gut, wobei ich es immer bewundernswert finde, dass sie halt immer nur einen Versuch pro Jahr haben. Der Erntezeitpunkt ist jetzt wegen mir der 14. Oktober und ich kann nur ab da alles richtig machen. Und wenn nicht, wenn ich es verkackt habe, dann muss ich im nächsten Jahr versuchen, das wieder hinzubekommen. Wenn du jetzt so eine Platte schreibst, mir geht es immer so, dass dass man schon ein bisschen kreativer ist, wenn man vielleicht ein Glas getrunken hat. Kann man sich das Songs schreiben so in der Art vorstellen oder ist es schon ein reiner Konzentrationsprozess?
In den allermeisten Fällen ist es ein reiner Konzentrationsprozess. Okay. In den allermeisten Fällen, würde ich sagen, arbeiten wir auch sehr konzentriert und fokussiert und technisch. Und auch gerade beim Texteschreiben finde ich es auch, wenn es hoch emotional ist. Und es gibt auch durchaus auf dem neuen Album Stücke, da sind wir beim Schreiben die Tränen gekommen, beim Aufsingen sind mir die Tränen die Backen. Und wenn ich mal nicht mehr da bin, ist so ein Stück gewesen. Okay. Und da arbeitet man aber unglaublich fokussiert. Und das kann auch nachts sein, das kann abends sein, das kann morgens sein. Ich finde, die Emotionen, die ich beim Songschreiben erleben kann, sind schon so bewusstseinsbeeinflussend, dass ich es eigentlich nicht durch ein alkoholisches Getränk noch irgendwie weitermachen muss. Und nichts spricht aber dagegen, auch Songs mit Wein zu schreiben und auch mit einem, was ich auch total liebe, auch im Studio auch einzusingen mit einer Kerze. Wenn ich sage, den Song würde ich gerne heute Abend einsingen, wir sind eh noch im Studio, es ist Winter, es wird eh um 5:30 dunkel, dann lass uns doch die heute Abend aufnehmen, weil da mache ich ein paar Kerzen an, da machen wir echt unsere Flasche Wein auf, dann quatschen wir ein bisschen und dann gehen wir ans Aufsingen oder schreiben den Song fertig. Das kann auch durchaus sogar ein richtiges Bedürfnis werden, aber das kann man nicht pauschal sagen. Und es wäre traurig, bei der Flut an Songs, die man schreibt, wenn man immer einen Wein dazu bräuchte, für mich persönlich. Ne?
Natürlich, absolut. Also, aber ich kann mir vorstellen, dass es eine andere Stimmung ist, wenn man abends irgendwo ist und
ist es.
Das irgendwie gemütlich ist, als so, ich muss jetzt und es ist morgens und ich habe den Termin zum Aufnehmen von 8 bis 11
ja.
Und danach muss ich fertig sein, sondern vielleicht brauchst du es, also diese entspannte
Atmosphäre. Das auf jeden Fall, und ich habe ja ein Album produziert, das, bevor dieses Album Wunschlos süchtig jetzt erarbeitet wurde, habe ich ein Album produziert, das hieß Colors, und das haben wir in Hamburg im Granny's House Studio gemacht, und da habe ich immer für die komplette Crew, wir haben ein Jahr produziert, das heißt nicht durchgehend, sondern wir waren insgesamt ein Jahr im Studio, immer mal wieder 1-2 Wochen, und aber sehr regelmäßig, wir waren sehr, sehr viel im Studio, viele, viele Wochen, und ich habe in diesem Studio immer gekocht für die komplette Crew, ich habe super den Haushalt gemacht die ganze Zeit, weil ich in diesem Studio auch gepennt habe und dann immer morgens das Frühstück gemacht, ich habe eingekauft und so, ich habe einfach die ganze Crew immer bekocht und Weine gekauft und wir haben dann getrunken abends und haben gequatscht und ein Bier und ein Feuer gemacht und so draußen im Garten. Und da fand ich das auch etwas ganz, ganz Schönes, nach einem langen Tag oder nochmal vor einer Aufnahmesession noch eine Flasche aufzumachen und nochmal so zu sinnieren, weil was bei Bier auf jeden Fall anders ist als bei Wein, ist, dass Bier kannst du auch trinken, wenn du vom Sportplatz gerade kommst oder vom Joggen kommst oder wenn du vom Arbeiten kommst, dann ist ein Bier auch einfach durch die Elektrolyte und so, ne? Du hast ja, manchmal ist es ja wie so ein richtiger Energiebringer, so, ne? Wenn du so eine Flasche trinken kannst. Auch ein alkoholfreies Bier, ne? Ist einfach durch diese Kohlensäure und durch die Kälte und so, ist es halt einfach wie ein Erfrischungsgetränk für Erwachsene. Wenn man früher als Kind irgendwie.
Ja, wie eine Limo.
So wie eine Limo, genau. Ja. Ist genau so. Für Erwachsene. Nur herber und dadurch irgendwie angemessener. Und bei Wein ist es aber nie das Ding. Bei Wein ist es so wie wir jetzt, ne? Ich spiele viel mehr mit dem Glas und schwenke das und riech mal dran und nippe wieder. Und es hat so eine. Es hat was Zen-Buddhistisches, also so man kommt so runter, man ist so eine, hat so eine Erdung. Aber vielleicht auch, weil das Produkt an sich ist ja, mehr Erdung geht ja gar nicht als Wein trinken. Ne? Deswegen hat man vielleicht auch so einen krassen Bezug zu, kommt man so runter, wenn man das in der Hand hat.
Definitiv. Also es ist irgendwie ein Zurücklehnen. Man nimmt sich bewusst Zeit dafür und da geht es ja auch nicht um wirklich trinken oder den Alkohol oder sonst irgendwas, sondern es ist so ein bewusstes Genießen, wie du vorhin auch schon, wenn man das entsprechende Essen dazu hat, es ist was komplett anderes und es kann schon auch ein, ja, eine Leidenschaft sein, so wie ich
absolut
ein bisschen den Eindruck habe, dass es bei dir ist. Also
nee, total.
Durch dein Umfeld. Du hast gerade schon angesprochen, lass uns noch über wunschlos glücklich sprechen.
Süchtig?
Oh mein Gott.
Ist aber logisch. Ey, das, bei jedem, nein, bei jedem Interview ist das für mich Standard, dass ich nur, wenn du wunschlos sagst, dann mache ich mich schon bereit.
Wir haben vielleicht zweimal nachgeschenkt, aber bestimmt nicht so viel, dass ich das jetzt. Okay, ich bin beruhigt, dass es öfter passiert. Tatsächlich könnte es wie so eine Autokorrektur sein, aber es heißt wunschlosssüchtig, Entschuldigung. Was mal anders als bisher?
Also es gibt auf jeden Fall, das Album ist durchaus hat eine ganz neue Attitüde, weil ich das erste Mal komplett auf Deutsch gemacht habe, weil es sehr autobiografisch ist, sehr nah am Leben, habe ich mal gelesen von einem Journalisten. Das fand ich sehr passend, weil mich viele Dinge total beschäftigt haben. Und ich meine, ich bin 40 geworden im Mai und
das hat dich sehr beschäftigt.
Das hat mich überhaupt nicht beschäftigt, lustigerweise. Das fand ich nur einen saucoolen Tag, den ich auch in Berlin verbracht habe. Ja. Da haben wir einen Podcast gegeben in einer Cessna, während wir über Berlin gekreist sind. Das ist auch sehr, sehr speziell gewesen. Aber was ich sagen wollte, ist, dass die Themen, die ich so hatte, weil das letzte Album, dieses Colors-Album, ne, das englische, waren Hip-Hop-Tracks, die es schon gab. Da habe ich 2 Songs geschrieben für dieses Album. Der Rest waren Songs, die es schon gab. Und die haben wir einfach als vom Hip-Hop in R&B, das war das Konzept, übersetzt und die sehr zu eigen gemacht. Aber jetzt ging es ja um Themen, die mich selbst beschäftigen und die ich schreiben will. Und weil sie eben autobiografisch sind und auch sehr viel politischer geworden, das Album, als ich dachte, wollte ich es unbedingt auf Deutsch machen, weil ich finde, wenn man etwas autobiografisch schreibt und es sehr ernst meint oder sehr, sehr nackt sich damit macht auch, dann fand ich in dem Moment zumindest, Englisch zu schreiben, hat sich dann widersprochen, wenn es nicht meine Muttersprache ist, aber ich ja über mich singe. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich meine zu verstehen, weil vielleicht die Adressaten ja auch die deutsche Sprache sozusagen die direktere Sprache ist, wenn du sagst, es war auch ein bisschen politischer, vielleicht auch die Adressaten, man hat ja das Gefühl, man sendet es vielleicht direkter.
Ist so.
Würde mir so gehen, aber ich bin jetzt auch kein Englisch.
Nein, aber es ist so. Es ist genau so und ich als Musiker habe das sogar so, dass ich bei englischen Songs oft gar nicht selbst auf den Text höre, wenn ich einen Song gut finde. Mhm. Also wenn ich eine Nummer von James Brown gut finde oder ob das Whitney Houston war oder ob das jetzt Bruno Mars ist oder wer auch immer. Wenn ich deine Nummer gut finde, dann habe ich gemerkt, dass ich beim 20. Mal hören erst auf den Text achte. Mir gefällt einfach die Attitude. Und in dem Fall wollte ich es genau andersrum machen. Ich wollte es sehr viel Singer-Songwritiger haben und direkter und auch poppiger, damit die Leute nicht sich an der Musik aufhalten, sondern vielmehr den direkten Zugang zum Texten kriegen. Und deswegen haben wir es nur auf Deutsch gemacht. Und die Pandemie, die hat mir total viel Stoff gegeben. Ich bin einerseits total dankbar oder ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass meine Zeit, in der ich dieses Album erarbeitet habe, auch die Zeit gewesen wäre, in der ich es erarbeitet hätte, auch wirklich gemacht habe, weil oder hätte, aber es auch die Zeit der Pandemie war. Das heißt, in der Zeit, wo die allermeisten KünstlerInnen in Deutschland gar nicht arbeiten konnten, durfte ich zumindest mein Album machen. Und jetzt, wo die Pandemie so langsam versiegt und die Impfung immer weiter fortschreitet, können wir es promoten. Das ist natürlich ein riesen Glück, dafür bin ich auch dankbar. Andere KünstlerInnen haben ihr Album erarbeitet 2019 und wollten 2020 damit auf Promo gehen und sind jetzt 2 Jahre damit gehindert und dann stehst du nicht mehr so hinter den Texten, die du vor 2-3 Jahren ganz nah an deinem Leben geschrieben hast.
Ja, klar. Also eigentlich, jetzt wo du sagst, natürlich ist es so, dass man Dinge, die du jetzt wahrscheinlich auf bisherigen Alben zuvor gesungen hast, vielleicht nicht mehr so empfindest, wie du es damals, als du sie geschrieben hast, empfunden hast.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es gibt sogar Songs, die ich aus dem Repertoire rausnehme, weil ich sage, ey, ich kann nicht auf der Bühne stehen, die Nummer singen. Ich habe damals ganz anders gedacht. Ja. Ich habe auch anders gefühlt. Oder der Song war vielleicht speziell für eine Person, da würde ich mich jetzt nicht mehr richtig wohlfühlen, wenn ich das singe, weil es nicht mehr stimmt. Und der Song aber zum Beispiel total direkt ist und was Krasses erzählt. Und dann stehe ich da auf der Bühne und empfinde es aber nicht mehr so. Und das fand ich irgendwie blöd so. Deswegen, das kenne ich auch auf jeden Fall. Ich war dann überrascht, dass die Pandemie mir enorm viele Impulse gegeben hat, zu schreiben.
Du meinst, dafür, dass so wenig war, hat es dir sehr viel gegeben.
Es war eben so, ja, aber es war so wahnsinnig viel los. Im Kopf und in der Gesellschaft, in der Bevölkerung, in dem, was wir so denken. Ich finde, weil wir vorher schon auch von MIT gesprochen haben, Maiti ist ja jemand, ich lese gerade ihr Buch und die schreibt im Vorwort, es ist so eine Faktenfeindlichkeit angekommen, weltweit. Das heißt, man hat knallharte wissenschaftliche Fakten, die nicht zu diskutieren sind, die nur zu interpretieren sind, aber man registriert sie gar nicht mehr. Man sagt einfach, nee, die Erde ist eine Scheibe. Corona gibt es nicht, Masken bringen nichts, Impfen wären Chiptuning, Deutschland ist kein legitimer Staat, 11. September ist ein Fake-Inside-Job. Und dieses, es gibt diesen tollen Podcast, den ich gehört habe, What the Fuck Happens to Ken Jebsen? Ich weiß nicht, ob du den...
To what?
To Ken Jebsen. Ken Jebsen ist ein Radiosprecher, der aus Berlin kommt ursprünglich und zu den größten Multiplikatoren von Verschwörungstheorien gewechselt hat. Ganz, ganz spannendes Thema. Es geht auch nicht, es geht natürlich um ihn, aber es geht auch um alles, was so drumherum ist in der Gesellschaft, wie die Leute in so Rabbit Holes fallen, weil die Algorithmen auf YouTube zum Beispiel einfach genauso geschrieben sind, dass man möglichst lange dranbleibt. Ja, möglichst lange auch dranbleibt und dann werden die Geschichten immer absurder und krasser. Und deswegen, ich kenne mittlerweile auch viel zu viele Leute, die in diese Rabbit Holes gerutscht sind, ne? Wo ich dann sage, ich glaube, wir können hier nicht weiterreden, weil du verneinst ja Dinge, die wirklich bitte nicht diskutiert werden müssen. Eben zum Beispiel, ist die Erde rund oder eine Scheibe? Und ich habe keine Zeit, überhaupt keine Lust und absolut kein Verständnis dafür, wenn man darüber diskutieren muss. Weil das ist, du guckst sie an, als ich das erste Mal einen Flat Earthler vor mir hatte, dachte ich, der verarscht mich. Und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass er auf die Schulter hat und sagt, Mann, Max, war doch nur ein Witz. Mhm. Das kam aber nicht. Der hat das mit absurden Argumenten verteidigt und ich habe mit ganz normalen, glaube ich, sehr schlüssigen Argumenten gesagt, das kann nicht sein. Und dann hat er die aber gar nicht akzeptiert. Aber seine Argumente, die wirklich so an den Haaren herbeigezogen waren, die musste ich akzeptieren. Und das war so anstrengend, weil ich dachte, das ist eine Zeitverschwendung. Ich will lieber zu meinen Kindern jetzt und mit denen spielen, anstatt mit dir hier zu sitzen. Und das war auch etwas, was ich so in der Gesellschaft gespürt habe, dass diese Faktenfeindlichkeit so Einzug erhalten hat. Und es hat irgendwie angefangen mit Trump, fand ich. Dass der so gesagt hat, das ist nicht so alternative Fakten, Fake News, bla bla bla.
Das ist der Begriff Fake News gewesen.
Ja. Genau.
Also doch ganz viel im Kopf, was dir Input gegeben hat.
Auf jeden Fall. Viel mehr, als ich dachte.
Ja. 45 Minuten oder 50 Minuten wahrscheinlich später, muss man sagen, der Wein hat sich jetzt perfekt geöffnet, also er braucht wirklich
total,
Zeit.
Total, total.
Ich glaube, wir lehnen uns noch zurück, genießen noch ein Glas. Ich sage aber schon mal, danke Max.
Es war ganz schön, vielen Dank.
Dass du dir heute Nachmittag Zeit genommen hast, mit uns Wein zu trinken.
Na, ich bedanke mich, dass du dir, dass du hierher kommst und Wein mitbringst und diese wunderschönen Gläser und wir quatschen und Wein trinken.
Ja. Ihr tut mir fast leid. Ich habe sogar noch was mitgebracht, was du mit nach Hause nehmen kannst. Das signieren wir jetzt nicht, aber das kannst du in deinen Keller legen.
Oh,
so
wie
nach
schön.
Deinem Konzert.
Da musst du den noch unterschreiben. Ich habe ein Edding da.
Zumindest. Wir unterschreiben ihn beide. Und wenn du dann das nächste Mal grillst zu Hause und
dann
Freunde
werde ich
da
den
hast, dann
aufmachen.
Ganz genau, ja.
Auf jeden Fall.
Also vielen, vielen Dank. Ja?
Vielen Dank für das nette Gespräch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir können gerne irgendwann weitermachen.
Dankeschön, Prost.
Vielleicht können wir jetzt anstoßen damit.
Oh, schau mal, ich habe das nicht mehr. Merci.
Schau mal, wie schön das klingt.
Das war mein Gespräch mit Max Mutzke. Ich hoffe wie immer, dass euch unser Gespräch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir und freue mich, wenn ihr zum nächsten Glas Wein auch wieder einschaltet.